Zwischenfälle. Hörgeschichte im freien Radio.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Maschinensturm und Barrikaden.
Feministische und andere Revolten.
Solidarität mit Sinti und Roma.
Die Amazonen der Gewerkschaft.
Zwischenfälle.
Produziert für Radio Z in Nürnberg, Radio Korax in Halle und die Freien Radios.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute von Miethain und Studentenklos, das Erlanger Bismarckstraßenfest und der Kampf gegen Wohnraumspekulation.
An diesem Wochenende steigt das Bismarckstraßenfest in Erlangen. Musikalisch, politisch, kulinarisch. Angefangen hat das Bismarckstraßenfest 1989 als kleines WG-Fest. Aus einer Laune herausgeboren und entsprechend chaotisch vorbereitet. Organisiert wird das Fest von gegenwärtigen und ehemaligen BewohnerInnen des Viertels, unter ihnen Dieter.
Das Fest soll wie jedes Jahr ein nicht kommerzielles Fest sein, das etwas andere Straßenfest. Damit werden politische Arbeit finanziert mit dem Erlös.
Wir hörten keine aktuelle, sondern eine historische Ankündigung des Erlanger Bismarckstraßenfestes, obwohl es auch in diesem Jahr, wie jedes Jahr, vor der Tür steht. Ein selbstorganisierter Event im Sommer, bei dem sich AktivistInnen der linken Szene mittlerweile 3 Tage lang die Straße zurückerobern.
Und noch immer sind es, wie Radio Z-Redakteurin Heike Demmel im Jahr 2016 anmerkte, gegenwärtige und ehemalige BewohnerInnen der Bismarckstraße, wie der bereits zu Gehör gekommene Dieter.
Esta es la historia de Dieter Wims, que le gusta la revolución.
Dieter war ein langjähriger Aktivist der Erlanger autonomen Szene. 1983 kam er aus dem Freiburger Raum nach Erlangen und schrieb wenige Wochen nach seiner Ankunft in sein Tagebuch: Und schon hat mich Erlangen mit Haut und Haaren.
Er verstarb plötzlich und vollkommen unerwartet im Jahr 2025. Ihm und der kleinen linken Szene, die ihre politische Arbeit und die anderer Initiativen noch immer mit dem Bismarckstraßenfest finanziert, ist deshalb diese Sendung der Zwischenfälle gewidmet.
Wir gehen der Frage nach: Wie politisierte man sich in den 1980er und 90er Jahren in einer kleinen Großstadt im Süden der Republik?
Das, was in der Zeit in Erlangen ja auch passiert ist, war eine Politisierung von ganz vielen Leuten. Das nimmt man ja mit. Also das ist ja auch schwer, das zu vergessen. Es war ja nichts Besonderes. Das war halt einfach unser Leben und das war, also jetzt im Nachhinein denkt man vielleicht, es war besonders, also ist tatsächlich mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass diese Zeit mich einfach unheimlich geprägt hat. Natürlich, ich meine, es waren meine 20er, die prägen immer, aber dass ich echt von den Leuten in Erlangen einfach unheimlich viel gelernt habe. Also wenn ich woanders studiert hätte, dann wäre ich nicht der Mensch, der ich jetzt bin, ganz einfach.
Welche Themen waren brisant und wurden diskutiert? Was stand auf der politischen Agenda in den WGs? Was waren aus heutiger Perspektive vielleicht auch problematische Haltungen, die anders hätten laufen müssen?
Und was konnte man der Spekulation und Vernichtung von Wohnraum entgegensetzen? Denn das waren die politischen und gesellschaftlichen Hintergründe für die Schaffung des Erlanger Bismarckstraßenfestes mit linkem Anspruch, das seit bald 4 Jahrzehnten besteht und das noch immer am ursprünglichen Gedanken festhält.
Reclaim the Street, erobert euch die Straße zurück. Es ist die jährliche Inbesitznahme des öffentlichen Raumes, ohne Kommerz, aber für die Menschen.
Also das Fest wird ja von der Mieterinneninitiative gegen Spekulation und Wohnraumvernichtung initiiert. Die heißt heutzutage immer noch so, auch wenn wir da lange nicht mehr zu arbeiten. Aber eben vor 25 Jahren haben wir da sehr viel dazu gearbeitet. Wir wollten eine Erhaltungssatzung für dieses Viertel hier im Stadtrat durchbringen. und haben da sehr viel gekämpft. Es waren sehr viele Mieterinnen, die wir mobilisieren konnten. Wir haben es leider nicht geschafft, aber wir haben uns dann in den Kopf gesetzt, wir holen uns zumindest für einen Tag die Straße. Das haben die Leute damals gemacht. Das erste Fest ging nur, war nur Samstag, haben die Straße okkupiert. Das zweite hieß es, war doch toll, machen wir zwei Tage. Und beim dritten war ich dann erst dabei, da ging es dann schon Samstag, Sonntag.
Dieter spricht von Mieterinneninitiative, von Spekulation und Wohnraumvernichtung, von einer Erhaltungssatzung. Konkret gemeint ist der Kampf um das Haus in der Bismarckstraße 26 in den 1980er und frühen 90er Jahren. Die B26 galt in Erlangen als ein Politikum, wie damals Unbeteiligte heute über die Ereignisse sagen. Oder anders ausgedrückt?
Die 26 war echt. Also es war auch sonst, es war einfach was Besonderes.
Im November 1993 schrieb eine Journalistin im Uni-Magazin:
Der Altbau Bismarckstraße 26, kurz B26 genannt, hat Tradition. Seit 20 Jahren leben hier Wohngemeinschaften. Der preisgünstige Wohnraum war ideal für das schmale Studentenbudget. Zudem wurden alternative Lebensformen geprobt. Doch jetzt kauft ein Jungimmobilist das Anwesen. Seine Vorstellungen leuchteten der Besitzerin ein. Sanierung und Neugestaltung in kleinere, luxuriöse Wohneinheiten. Der Preis und erhoffte Gewinn können sich sehen lassen, wenn alles klappt. Für die Mieter hatte die Immobilientransaktion die Kündigung zur Folge. Doch dagegen gingen sie bisher erfolgreich vor.
Diese zunächst erfolgreiche Vorgehensweise der zwei WGs, die im Erdgeschoss und im ersten Stockwerk der B26 wohnten, ging mit viel politischem Aktivismus einher. Wie einer der Bewohner der ausgehenden 80er Jahre in einem Brief schrieb:
Wir haben zusammen mit anderen Spekulationsbedrohten eine Stadtteilinitiative rund um den Lorlebergplatz ins Leben gerufen, die den Spekulanten hier im Viertel ihr ungehemmtes Tun erschweren will und zum Beispiel auch speziell unser Projekt der B26 politisch unterstützen kann. An Aktionen gab es auch schon einiges, wie zum Beispiel Flugblattaktionen, eine Befragungsaktion, eine Demo, eine Bürgerfragestunde im Stadtrat, ein Go-In beim Wohnungsamt und eine Stadtteilversammlung der MieterInnen.
'89 wurde dann von den BewohnerInnen der Wohngemeinschaften in der Bismarckstraße 26 und 25 erstmals ein Fest in der Bismarckstraße gefeiert. Eine innovative Form der Öffentlichkeitsarbeit, wie Heike damals schon mit dabei erzählt. Damals wohnte sie in der Wohngemeinschaft Bismarckstraße 25.
Das unkommerzielle und selbstorganisierte Erlanger Bismarckstraßenfest war geboren.
Doch das allein konnte die Veränderung des Stadtteils rund um die Bismarck-, Marquardsen- und Luitpoldstraße zu Ungunsten der Menschen, die hier wohnten, nicht aufhalten. Alleinerziehende Menschen, kinderreiche Familien, alleinstehende SeniorInnen und vor allem Studierende hatten hier die längste Zeit gerade noch finanzierbare Mietwohnungen gefunden. Denn, wie ein Flugblatt im Mai 1993 verkündete:
Info der MieterInneninitiative gegen Spekulation und Wohnraumvernichtung. Hilfe! Schwabing kommt! Erhaltungssatzung gekippt. Schickeria wird die bisherigen MieterInnen verdrängen.
Hier ist sie wieder, diese Erhaltungssatzung. Was bedeutete das?
Eine Erhaltungssatzung für ein bestimmtes Wohnviertel, auch bekannt als Milieuschutz, kann dafür sorgen, dass erschwinglicher Wohnraum erhalten bleibt und damit auch die vielfältige soziale Zusammensetzung der Wohnbevölkerung. Eine ungehemmte Entwicklung auf dem freien Wohnungsmarkt mit teuren Modernisierungsmaßnahmen, Luxussanierungen und vor allem durch die Spekulation mit Wohnraum und Grundstücken kann damit verhindert werden.
Wieso kam in Erlangen eine solche mieterinnenfreundliche Möglichkeit nicht zustande? Die beiden Stadtratsfraktionen der Grünen Liste und der SPD konnten sich im April 1992 mit ihrem Antrag nicht durchsetzen.
Vielleicht sollte man die Grüne Liste, kurz GL, erklären. Eine parteipolitische Besonderheit in Erlangen, die noch immer besteht. Zunächst sah diese linke Wählervereinigung gar nicht in erster Linie den Stadtrat als ihr eigentliches politisches Spielfeld an. Geboren aus der außerparlamentarischen Opposition der Sponti-Bewegung der 1970er Jahre, war und ist die GL in den linken sozialen Bewegungen verankert. Dass sie sich damals unter anderem für den Erhalt der B26 als Raum alternativer und bezahlbarer Wohnstrukturen einsetzte, muss nicht verwundern.
Doch scheiterte dieses Vorhaben einer Erhaltungssatzung für das Stadtviertel und zwar daran, weil CSU, Freie Wählergemeinschaft und FDP zusammen mit dem im Stadtrat ebenfalls vertretenen Republikanern dagegen stimmten. Zusammen also mit den Reps, die damals mit dem Verdacht, rechtsextremistische Bestrebungen zu verfolgen, beobachtet wurden.
Die Bürgerinitiative Zollhausviertel aus dem Nachbarsquartier war zu der Stadtratssitzung erschienen. Sie vertraten die Interessen der Hauseigentümer und machten entsprechend Stimmung gegen den Milieuschutz mit Zwischenrufen wie
Pfui! Freiheit!
Oder
Keine Zustände wie in der DDR!
Sie hofften wohl, so ließe sich mutmaßen, man könne durch Verkauf und Luxussanierung auch gleich die alternativen und linken Zusammenhänge loswerden, die in engster Nachbarschaft agierten. Hier trafen und stritten sich nämlich zum Beispiel Menschen aus der ANG, der Anti-NATO-Gruppe, mit denjenigen aus IGIT, der Initiative gegen imperialistische Tat und Theorie.
Der damalige CSU-Fraktionsvorsitzende Joachim Herrmann, derzeit bayerischer Innenminister, fand die Forderung nach einer Erhaltungssatzung ohnehin, Zitat, reaktionär-sozialistisch. Eine solche würde nur die, Zitat, natürliche Entwicklung des Stadtviertels negativ beeinflussen.
Die Folgen der nun ungebremsten, natürlichen Entwicklung, bereits vorliegende Bauvoranfragen zur Umwandlung großer Wohnflächen in kleine Apartments, besagten Studi-Klos, wurden positiv beschieden. Dem Ausverkauf des günstigen Wohnraums in der Bismarckstraße, wonach der Quadratmeterpreis nach einer Luxussanierung nun bei über 5000 D-Mark liegen sollte, war Tür und Tor geöffnet.
Dabei hieß es wohlgemerkt schon 1992 in dem Wohnungsbericht der Stadt Erlangen, dass die Lage auf dem Wohnungsmarkt durch einen deutlich spürbaren Mangel an Wohnraum zu tragbaren Mieten gekennzeichnet sei, der auch breitere Schichten der Bevölkerung beträfe.
Betroffen war auch Dieter, der im Frühjahr 1993 in die B26 einzog, als die juristische Auseinandersetzung mit der Hausbesitzerin und dem neuen Käufer, einem Immobilienspekulanten, schon lange am Laufen war. Dieter erzählte in einem Interview aus dem Jahr 1996.
Also wir haben zu siebt plus einem Kind, also 8 Leute, zusammengewohnt in einer WG, in einem großen Haus mit 240 Quadratmeter Grundfläche. Da gab es jahrelang Streitereien, Kündigungen, Mietprozesse hin und her. Es hat am Schluss ein Spekulant gekauft, der uns relativ schnell raushaben wollte, Druck gemacht hat über Bauarbeiten, Keller leer geräumt hatte ohne Räumungstitel, lauter solche Geschichten, uns das Leben ein bisschen schwer gemacht hat. Wir hatten eine recht große Unterstützerinnen-Szene, sind dadurch eigentlich relativ lang da drin geblieben. Wir haben das 2 Jahre also ganz gut durchgehalten.
Die gegnerische Seite sah das natürlich ganz anders. Nicht der neue Käufer Holger Kleber, der das Anwesen 1992 von der alten Besitzerin mit einem Knebelvertrag gekauft hatte, habe den BewohnerInnen das Leben schwer gemacht, sondern dieser habe sich vielmehr um eine Kontaktaufnahme bemüht und sogar versucht, Ersatzwohnraum zu beschaffen.
Dies jedoch vergebens. Stattdessen lassen die Bewohner keine Gelegenheit ungenutzt, neue Streitpunkte zu entfachen und die Besitzerin mit immer neuen Klagen zu überziehen.
So die Anwältin der Gegenseite in einem Schreiben.
Dabei war das mit dem Ersatzwohnraum für die rauszuklagenden MieterInnen sowieso so eine windige Sache. Als die Anwältin der B26 Ersatzwohnraum für die Leute in den Wohngemeinschaften forderte, antwortete die Anwältin der Gegenseite:
Wie Sie wissen, handelt es sich bei Ihrer Mandantschaft lediglich um eine Wohngemeinschaft und um keine Familie, die Anspruch darauf haben könnte, in ein identisches Mietobjekt umquartiert zu werden. Nachdem Sie den Erlanger Wohnungsmarkt mit Sicherheit besser kennen als ich, ist Ihnen natürlich völlig klar, dass der von Ihnen geforderte Ersatzwohnraum, zumindest in Erlangen, nicht realisierbar ist.
Aber genau darum ging es ja. Es war eben sonst kaum mehr bezahlbarer Wohnraum für größere Lebensgemeinschaften in der Stadt vorhanden. Deswegen wurde doch dieser ganze Kampf geführt.
Auch die Stadtverwaltung machte sich die Argumentation zu eigen, eine WG habe kein Anrecht auf angemessenen Ersatzwohnraum. Die legendäre linke Erlanger Stadtzeitung Was Left, die seit den ausgehenden 1970er Jahren bis zur Jahrtausendwende im Zweimonatstakt das städtische wie internationale Geschehen in linksalternative Perspektive begleitete, kommentierte im September 1993:
Nach der Einschätzung der Verwaltung ist der dann durch Luxussanierung vernichtete Wohnraum in der Bismarckstraße, Zitat, nicht als familiengerecht einzustufen. Eine so große Mietwohnung ist für Familien mit durchschnittlichem Einkommen nicht erschwinglich. Zitat Ende. Das klingt etwas zynisch, angesichts der Tatsache, dass die Wohnung insgesamt jetzt weniger kostet, als dann ein einziges neu saniertes, viel kleineres Ersatzapartment kosten wird. Nicht minder gehaltvoll erscheint folgender Hinweis der Verwaltung. Dieser Wohnraum sei auch nicht familiengerecht, weil keine Familie, sondern eine Wohngemeinschaft darin wohnt und die wiederum nach Rechtslage keinen vergleichbaren Grundrechtsschutz genießt wie eine Familie.
Ein Thema der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen war also: Ist eine bürgerliche Familie schützenswerter als eine Wohngemeinschaft, in der ja auch Kinder leben konnten? Das andere Thema ist die Spekulation mit Wohnraum.
Der Investor Holger Kleber hatte von sich behauptet, Altbauwohnungen zu sanieren sei sein Hobby. Soweit so gut. Ein eindeutiges Indiz für Spekulation allerdings ist die Entmietung, die er forderte. Denn er hatte eben kein leeres Haus gekauft. In dem Vertrag ließ er festlegen, er zahle die gesamte Summe an die Vorbesitzerin erst
nach vollständiger Räumung des Gebäudes von Bewohnern und Hausrat. Die Verkäuferin verpflichtet sich, die Beendigung der Mietverhältnisse und die Räumung zu betreiben, und zwar bis spätestens 21. Dezember 1993.
Damit verlief die juristische Auseinandersetzung also nicht zwischen dem Spekulanten und den WGs, sondern die von ihnen beauftragte und in Erlangen bekannte Anwältin und SPD-Stadträtin Petra Maria Schreiber-Dach musste mit der Anwältin der einstigen Besitzerin streiten.
Was bereits damals bekannt war und heute in den noch existenten linken Zusammenhängen problematisiert wird: Die Hausbesitzerin Lotte Ansbacher, geboren im Jahre 1922, war jüdischer Herkunft und die Häuser Bismarckstraße 20 und 26 waren vor der NS-Zeit im Besitz ihrer Familie gewesen. Die Familie war von den Nazis enteignet und verfolgt worden. Die Tochter Lotte überlebte die Shoah. Sie erhielt nach 1945 ihr Anwesen wieder zurück.
In einem Artikel in der linken Stadtzeitung Raumzeit aus dem Jahr 2002 hieß es:
Nach ihrer Rückkehr befand Lotte Ansbacher, dass es mit ihren beiden Häusern im Argen liege. Der Verwalter, den sie eingestellt hatte, erschien ihr wenig vertrauenswürdig. Zudem waren die Mieter, die er ins Haus geholt hatte, ihr nicht genehm. Wenn Lotte Ansbacher von ihren ehemaligen Mietern spricht, dann nur unter dem Begriff Chaoten.
Das also war die Perspektive der Hausbesitzerin. Sie bewohnte das Hinterhaus, lebte von einer nur kleinen Rente und war Ende der 1980er Jahre bereits alt und zudem stark sehbehindert. Die dringend nötigen Renovierungsarbeiten konnte sie finanziell nicht stemmen. Schon seit Jahren hatten die Wohngemeinschaften selbst diese Sanierungsarbeiten in Eigenregie übernommen, wofür sie nur sehr günstige Mieten zahlten und Mietminderungen vornahmen.
1990 stand zur Debatte, dass die Stadt das Anwesen kaufe, um dadurch weiterhin selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Doch die hohe Preisforderung machte den Kauf unmöglich. Nun also wollte die Besitzerin an den zahlungskräftigen Immobilienmakler verkaufen und hatte die BewohnerInnen schon mehrmals, allerdings erfolglos, gekündigt. Das Mietrecht stand eindeutig auf Seiten der Wohngemeinschaften, was für Lotte Ansbacher nicht nachvollziehbar war. In der bereits zitierten Raumzeit hieß es dazu,
dass ihren Klagen vor Gericht nicht entsprochen wurde, führte sie weniger auf das deutsche Mietrecht zurück als auf einen latenten Antisemitismus. So sagte sie, wer gibt schon einer Jüdin Recht?
Die Hausbesitzerin hatte nach der Enteignung und Verfolgung ihrer alteingesessenen Familie allen Grund gehabt, der gegenwärtigen Erlanger Gesellschaft gegenüber kritisch zu sein. Rückblickend, so sagen ehemalige BewohnerInnen heute, hätte man versuchen können, direkt mit Lotte Ansbacher ins Gespräch zu kommen, mit ihr über ihre Geschichte zu sprechen, sie zu fragen, ob man sie unterstützen könne. Doch die Kommunikation lief immer nur über ihre Hausverwalter. Sie waren die unmittelbaren Ansprechpartner für die MieterInnen. Ständig waren sie mit diesen irrlichternden Hausverwaltern und mit Anwaltsklagen beschäftigt, so die Erinnerungen der ehemaligen BewohnerInnen.
Ausziehen konnte keine Option für die unbeugsamen WG-BewohnerInnen sein. Auf dem Erlanger Wohnungsmarkt gab es keine entsprechenden Alternativen für große Wohngemeinschaften. Viele große Wohnungen waren bereits in kleine, teurere Miet- oder Eigentumswohnungen umgewandelt worden. So lautete die essentielle Frage: gemeinschaftlichen Wohnraum für eine Groß-WG haben oder nicht? Die Erlanger linke Szene stellte sich dem Kampf gegen den Immobilienbesitzer Holger Kleber. Ein Artikel in der Was Left lautete:
Investor Kleber ist in Erlangen gut im Geschäft. Die Bismarckstraße 26 ist nicht sein erstes Sanierungsobjekt. Er profitiert von den politischen Bedingungen in Erlangen und von einer alten und fast blinden Frau, der vorherigen Besitzerin des Hauses mit bewegter Geschichte. Bereits als sie 16 Jahre alt war, wurde ihrer jüdischen Familie das Anwesen von den Nazis weggenommen, nach dem Krieg von der Stadt an sie zurückgegeben. Sie fühlt sich ausgenutzt und betrogen.
Indem die Stadtratsmehrheit 1992 die Erhaltungssatzung kippte, hatte es die Stadt somit dem Immobilienmakler Kleber ermöglicht, die B26 zu kaufen und noch während das Haus bewohnt war, für den Alltag der BewohnerInnen extrem störende Sanierungsarbeiten durchzuführen. Ob es Strategie war, die BewohnerInnen damit gezielt zu zermürben und ihren Auszug zu forcieren? Fast will es den Anschein haben.
Die Anwältin der B26 schrieb an die Gegenseite:
Der guten Ordnung halber weise ich darauf hin, dass Zeugen für die Aussage von Arbeitern der mit den Abstrahlarbeiten der Fassade beauftragten Firma zur Verfügung stehen. Demnach ist von Herrn Kleber das Abhängen der zur Straßenfront liegenden Doppelfenster ausdrücklich nicht in das Auftragsvolumen aufgenommen worden.
Sprich, bei den Abstrahlarbeiten konnte das Wasser nahezu ungehindert in die bewohnten Räumlichkeiten eindringen und es kam zu massiven Wasserschäden. Zudem wurden die im Dachstuhl neu eingebauten Fenster von den Baufirmen nicht geschlossen.
Aus diesem Grund sind bei dem Gewitter erhebliche Wassermengen in den Dachstuhl gedrungen. Das Wasser sammelte sich in einem Kabelschacht und drang weiter in das zweite und erste Obergeschoss. Meine Mandantschaft hat nun in Selbsthilfe unter Zuhilfenahme von Abdeckplanen die Dachluken geschlossen.
Außerdem waren im Februar 1993 die Keller durch ein überfallartiges Vorgehen, wie die B26 vermerkte, geräumt worden. Der Besitz landete auf der Müllhalde, auch die Heizmaterialien.
Aus der Not machten die geschädigten BewohnerInnen zwar nicht eine Tugend, aber sie hatten doch einen Heidenspaß. Es war die Zeit der Technoparty.
Die kohlestaubigen Kellerräume unter der B26 wurden umfunktioniert, mit Anlage und Boxen versehen, um unserer Leidenschaft für elektronische Musik Freiraum zu verschaffen, wie Moda, einer der Beteiligten, heute sagt. Nun tönte und tanzte es hier von Techno bis Rave. Noch immer wird in der Szene konträr diskutiert, ob dies eine einmalige oder öfter stattfindende Veranstaltung war. Legendär also das Ganze, und doch soll nichts verklärt werden. Der damalige DJ erzählt:
Als wir im Keller der B26 hinter unseren Turntables, Dieter mit Haus und ich mit Techno, viel Wirbel lostraten, war es besonders Staub, leider feiner Kohlestaub, den hinterher nicht alle so toll fanden.
Die Dealer, den kenne ich auch. Immer am Puls der Zeit, immer bei allen Trends dabei. Selbst vor 10 Jahren, da war er immer schon 30, begeisterte Techno-DJ im Kohlenkeller der Bismarckstraße 26, tanzen bis die Lungen schwarz werden. Und auch heute noch verfolgen alle Trends. Klamotten, Musik, natürlich Politik.
Die autonome Szene nannte den neuen Käufer nur Spekulant oder Mietai, was sich in dem politischen Tableau des Bismarckstraßenfestes jener Jahre widerspiegelte.
Gab es irgendwann den Slogan Miethaie zu Fischsemmeln? Wir haben auch ganz lange auf dem Fest Fischsemmeln verkauft, machen wir jetzt nicht mehr.
Also von den ganzen Aktionen kam ja auch die Miethaie zu Fischsemmeln beim Straßenfest. Ne? Also ich meine, ich glaube, es wurden noch nie so viel Fischbrötchen in Erlangen gegessen wie auf diesen Straßenfesten.
So äußerte sich Jay, die bereits am Anfang der Sendung zu hören war. Auch sie zählte zu den Ersten, die am Bismarckstraßenfest und an weiteren Aktivitäten der Autonomen in Erlangen beteiligt war. Sie gab den Zwischenfällen, auch das ist zu hören, ein Interview per Videokonferenz, da sie schon lange nicht mehr in Erlangen, sondern im fernen Schweden lebt.
Dieter musste damals, 1993, weil er wohl der am besten gekleidete Autonome der Erlanger Szene war, den Miethaie spielen.
Und was ist diese Geschichte? Das hat mir mal jemand erzählt. Dieter, der Vermieter, das bist du?
Ja, ich bin der Dieter. Wir hatten ganz in den Anfängen, haben wir dann so Straßentheater gemacht. Da ging es ja noch viel um Vermietergeschichten. Und da haben wir so ein Straßentheater gemacht und ich hatte einen Anzug an und irgendwie so ein riesen Miethaie auf dem Kopf. Sollte dann eben der Miethaie sein und war dann eben Vermieter Dieter und habe dann halt die Miete kassiert. Und das war so ein spontanes Aktion, ja.
Dabei muss man wissen, das Kind, das mit in der B26 lebte, wurde immer mal wieder abwechselnd von den WG-BewohnerInnen mit einer Gute-Nacht-Geschichte ins Bett gebracht. Dabei stand Dieter ganz hoch im Kurs, weil er so einfallsreiche und spontane, lustige Geschichten erzählen konnte. Wie sich eine der Beteiligten erinnerte:
Ich weiß bis heute nicht, welche interessanten Kindergeschichten Dieter spontan erfunden hat, mit denen wir anderen nicht mithalten konnten. Aber es lag sicherlich nicht nur an den Inhalten seiner Geschichten, sondern auch an seiner besonderen, einfühlsamen und zugewandten Art, mit denen er Menschen begegnen konnte. Diese Zeit war auch sehr schwierig für ein Kind, das jeden Abend Angst hatte, dass ein Miethai ihn aus seinem Zuhause vertreiben könnte. Deswegen war es ein enorm wichtiger Sicherheitsanker, diesen fantasievollen, freundlichen und verlässlichen Erzähler zu haben.
der echte Miethai bzw. der smarte Immobilienbesitzer, Hobby-Altbausanierer und nun solvente Käufer der B26, hatte es der Vorbesitzerin vertraglich aufgebürdet, die MieterInnen rauszuklagen. Währenddessen bot er bereits zeitgleich die Wohnungen als Eigentumswohnungen auf dem Wohnungsmarkt an.
Doch noch hielten die WGs in der B26 die Stellung und ließen sich den Alltag nicht allzu sehr vermiesen. Mit Hilfe von UnterstützerInnen wurde dafür gesorgt, dass immer jemand zu Hause war, um weitere Schäden durch grobe Sanierungsmaßnahmen abzuwenden, und das Unimagazin frohlockte bereits:
Vielleicht zieht der Spekulantenspuk noch einmal an einem der ältesten Erlanger Wohngemeinschaftshäuser vorüber.
Was dann niemand erwartet hatte und was letztendlich das Ende der Wohngemeinschaften in der Bismarckstraße besiegelte, war folgendes dramatisches Ereignis in der Nacht des 1. Juli 1994.
Woraufhin eines schönen Nachts der Dachstuhl abgebrannt ist, was halt dann dazu geführt hat, dass es reingeregnet hat, dass der Strom abgestellt wurde und das Haus also nicht mehr bewohnbar war, woraufhin wir dann aus dem Haus raus mussten.
Gott, diesen Brand hatte ich auch völlig vergessen, da... Das habe ich, glaube ich, auch aktiv verdrängt, weil ich diese Vorstellung so gruselig fand.
Die Erlanger Nachrichten titelten:
Großalarm für die Erlanger Feuerwehr. Der Dachstuhl des Gebäudes Bismarckstraße 26 brannte lichterloh, als die Feuerwehr gestern Morgen kurz vor 4 Uhr nachts mit 11 Fahrzeugen und 56 Mann zur Stelle war. Die Polizei hatte zuvor 14 Personen aus dem Brandhaus und 11 aus den benachbarten Häusern evakuiert. Zur Hauptlöschphase wurde aus 7 Rohren mit insgesamt 1600 Litern Wasser pro Minute gelöscht. Bis 6.45 Uhr waren die Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache ist noch unbekannt.
Und das sollte sie auch bleiben. Bis heute.
Kannst du zu dem Dachstuhlbrand noch was sagen, wie es dazu kam? War das jetzt reiner Zufall oder wie seht ihr das? Was also die Polizei hat in Richtung Brandstiftung ermittelt und hat uns natürlich auch gefragt, ob wir Verdachtsmomente haben. Hat aber auch gleich dazu gesagt, ob eventuell aus den WGs irgendwelche Leute im Streit ausgezogen sind, woraufhin wir uns nicht geäußert haben, weil das hätte sicher auch nach hinten losgehen können. Unsere unmittelbaren Nachbarn, also wirklich ganz normale Leute, haben natürlich alle sofort gesagt, na, das ist doch Warmsanierung, aber mehr möchte ich mich dazu nicht äußern. Also das ist, ja, lass mal einfach so stehen.
In der B26 wurde trotz dieses bis heute ungeklärten Hausbrandes ein rauschendes Abschiedsfest gefeiert, bei dem mit Wasser aus der Pumpgun auf ein gebasteltes Puppenhaus auf dem Baugerüst gespritzt werden konnte. Die Einladung zum Fest hatte gelautet:
Vom Aussterben bedroht die B26. Durch Vermehrung der natürlichen Feinde, wie zum Beispiel Miethaie und Wohnungsspekulanten, wird ihr Lebensraum kaputt saniert.
Ein gleichlautendes Transparent zierte auch die Hausfassade zur Bismarckstraße hin. An Mitternacht zogen die Festgäste mit Wunderkerzen bewaffnet und begleitet von schrägen Trompetentönen und roten Fahnen auf den Lorlebergplatz. Erwiesenermaßen, so die erhaltenen Fotos, wurden hier nochmal politische Reden geschwungen. Allein die Redemanuskripte sind heutzutage leider unauffindbar.
Ein letzter Abgesang des traditionsreichen Groß-WG-Lebens in der B26 erfolgte am 3. Oktober 1994, dem Tag der deutschen Einheit. In einem Flugblatt wurde aufgerufen:
Gegen die deutsche Einheit und kleine Wohnungseinheiten. Gegen Leerstand und Spekulation. Für bezahlbaren Wohnraum. Heute, am 3. Oktober 1994, haben wir das Anwesen Bismarckstraße 26 besetzt und es somit stellvertretend für die rechtmäßigen EigentümerInnen nämlich allen Wohnungslosen und Suchenden, in ihrer Selbstverwirklichung durch Wohnklos beschränkten bezogen. Der 3. Oktober ist Sinnbild deutsch-deutscher Besoffenheit, nationalistischer und rassistischer Ausschreitungen. Heute, am 3. Oktober, wollen wir zeigen, dass es auch anders geht. Kommt massenhaft und feiert mit uns um 19 Uhr die Rückeignung der Bismarckstraße 26 für eine solidarische und fantasievolle Fete.
Unterzeichnet worden war das Flugblatt von einem heute nicht mehr identifizierbaren Kommando VEB Wohnen zum Mitnehmen.
Über die Besetzung schrieb Dieter in einem Brief:
Hier geht echt der Punk ab zurzeit. In Radio Z war auch ein ganz witziger Bericht zur Bismarckstraßenbesetzung. Mit Originaltönen. Ich war nun also auch im Radio. Hab's leider nicht selbst gehört, sondern nur erzählt bekommen. Aber sie sollen gut und witzig erzählt haben. Anbei auch der Artikel aus den Erlanger Nachrichten. Wir dachten nicht, dass sie was bringen würden. Aber der Journalist scheint uns ganz wohlgesonnen zu sein.
Dem besagten Zeitungsartikel ziert ein Foto mit einem Polizeiauto vor der B26 mit zahlreichen Menschen drumherum. Und im Artikel heißt es:
Für Verkehrsbehinderungen sorgten am Montagabend in der Bismarckstraße zeitweilig bis zu 40 Personen, die sich vor dem Haus versammelt hatten. An den Baugerüsten waren Transparente angebracht mit Aufschriften wie »Besetzt« oder »Wir sind das Haus«.
Kurz nach 21 Uhr war die symbolische Besetzung dann auch schon wieder vorbei.
Dieters Karriere als verkleideter Miethai auf dem Bismarckstraßenfest 1993 war mit dem Hausbrand und dem Auszug aus der Bismarckstraße im Jahr 1994 beendet. Doch auch in diesem Jahr verkleidete er sich abermals, nun aber als Wohnungsloser, und trug beim Bismarckstraßenfest den Aufruf durch die Straße:
Der letzte Schrei auf dem Wohnungsmarkt! Wohnungslose, das Stück eine Mark!
Denn das Bismarckstraßenfest gab und gibt es natürlich weiterhin. Denn zu feiern, zu politisieren und zu kämpfen gab und gibt es auch weiterhin genug.
Noch immer steht der unkommerzielle und selbstorganisierte Charakter dieses Festes im Vordergrund. Die Bands treten ohne Gage auf, alle Mitarbeitenden machen umsonst mit.
Es gibt Infostände von verschiedenen Vereinen, von verschiedenen Initiativen, denen dann Forum geboten wird, was zu machen, die auch Möglichkeit haben, zum Beispiel durch einen Essensstand für ihre politische Arbeit auch ein bisschen Geld zu verdienen.
Der größte Teil des Erlöses, mindestens 1,20 Euro pro Liter Bier, spendet das Erlanger Bismarckstraßenfest an jeweils zwei politische Projekte.
Gefragt, was noch so Höhepunkte im Verlauf der Geschichte des Bismarckstraßenfestes gewesen sind, antwortete Dieter in einem Interview aus dem Jahre 2013:
Dieter spricht hier über die Folgen des G8-Gipfels in Genua im Jahr 2001. Schwere Zusammenstöße zwischen GlobalisierungsgegnerInnen und der von der Berlusconi-Regierung martialisch aufgerüsteten Polizei, die gewalttätig gegen die Protestierenden vorging, zeichneten dieses Treffen der mächtigsten Wirtschaftsnationen aus. Neben Folter und Misshandlungen durch italienische Einsatzkräfte war der schlimmste Höhepunkt die Erschießung des demonstrierenden Studenten Carlo Giuliani durch einen Polizisten.
Die bürgerliche Tageszeitung Erlanger Nachrichten hatten zu diesem Bismarckstraßenfest 2002 wie gewohnt ein bisschen süffisant über die solidarischen Aktionen der Gruppe aus Mittelitalien berichtet.
Nasenspitze Berlusconis als Ziel für Gratis-Rotwein. Ursprünglich initiiert als politisches Fest, in dem aufmerksam gemacht werden sollte auf Spekulantentum und Vernichtung billigen Wohnraums, hat das Bismarckstraßenfest fast schon volkstümlichen Charakter, wenngleich die Veranstalter es durchaus als politisches Forum sehen und damit auf, nach ihrer Meinung, gesellschaftliche Missstände hinweisen wollen. Schon um 19 Uhr am Samstag war kaum noch ein Sitzplatz zu ergattern. Mehrere Stände mit kulinarischen Spezialitäten wurden stark frequentiert. Pasta-Gerichte wurden von einer Gruppe zubereitet, die eigens aus Mittelitalien angereist war. Für Aufsehen sorgte sie auch mit einem Wahlplakat, wie es Berlusconi im italienischen Wahlkampf eingesetzt hatte und das sein Porträt in Übergröße zeigt. Wer wollte, konnte es als Dart-Zielscheibe nutzen. Im Fadenkreuz dabei die Nasenspitze Berlusconis. Wer sie traf, wurde mit einem Glas Rotwein belohnt. Der G8-Gipfel in Genua war übrigens ein generelles Thema des Festivals. So geht das gespendete Geld an eine Hilfsorganisation für Flüchtlinge sowie an einen Ermittlungsausschuss in Mailand, der friedliche Demonstranten des G8-Gipfels in Genua rechtlich unterstützt.
So erweitert sich die politische Agenda immer wieder und das Bismarckstraßenfest wird im Kleinen zu einem Spiegelbild der aktuellen politischen Debatten innerhalb der linken sozialen Bewegungen im Großen. Die Wohnungsfrage bleibt dabei ein Dauerthema, wie der linke Erlanger Anwalt, ehemaliger Grüne Liste Stadtrat und Vorstand im Erlanger Mieterinnen- und Mieterverein bekräftigt.
Es gibt also weiterhin sehr viele gute Gründe, um auf die Straße zu gehen.
Wir danken den SprecherInnen Jule Schröter und Markus Hepp, Fabian Leonhardt und Martina Fries. Außerdem danken wir Heike Demmel, Journalistin bei Radio Z, die uns ihre alten Features mit Originaltönen vom Bismarckstraßenfest zur Verfügung gestellt hat. Wir danken Jay für das Interview und vielen weiteren, die uns ihre Erinnerungen über das Bismarckstraßenfest, den Kampf um die B26 und über Dieter geteilt haben.
Mit Musik von
Sound of Freedom,
Lamar,
Crowander,
Patrick Kilpatrick,
Zane Little,
Vlad Anenkov,
Yuri Megis,
Serge Quadrado,
Mr. Smith, und
Shake That Little Foot.